Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bekanntlich sind Banken stark reguliert. Der Umfang der Anforderungen und die Intensität der Überwachung durch die Aufsicht hat in den letzten Jahren zugenommen. Lange haben bereits kleinere Institute Öffnungsklauseln bzw. Erleichterungen im Sinne des Proportionalitätsprinzips gefordert. Nun kam von der BaFin Ende November eine Aufsichtsmitteilung, in der sie Erleichterungen für bestimmte Institute konkretisiert hat. Ein eher ungewöhnlicher Schritt. Wir wollen heute in einer kurzen Podcast-Folge einmal genauer diskutieren, was es mit den Erleichterungen auf sich hat, wer betroffen ist und was das für Banken bedeutet. Mein Name ist Jan Müller-Detart, ich bin Berater bei ZDB und freue mich auf das Gespräch mit meinen Gästen Ulf Morgenstern und Christian Klaus. Beide sind Regulatorikexperten für Regionalbanken und Mitglieder des ZDB-Kompetenzcenters Sonderprüfungen. Hallo Ulf, hallo Christian, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr wieder bei uns seid.
Ja, hallo Jan, wir freuen uns auch. Schön, dass wir zum Jahresabschluss noch einmal zusammenfinden.
Hallo Jan und hallo Ulf, ich freue mich auch.
Ja, lasst uns in unserer letzten Folge einmal durchstarten für das Jahr. Welche Institute sind von der Erleichterung betroffen? Welche sind es nicht?
Genau, ich will mal starten vielleicht. Ja, also erstmal waren wir alle relativ überrascht, dass dann diese Aufsichtsmitteilung kam. Also es gibt ja schon seit langer, langer Zeit immer Diskussionen über Small Banking Box, über Erleichterung gerade für kleinere Institute, wo auch, glaube ich, nachvollziehbar ist, dass sie nicht die gleichen Regeln anwenden müssen wie auch die Großbanken oder auch sehr risikobehaftete Institute. Dann kam sozusagen als Weihnachtsgeschenk das Ganze noch einmal für die Sparkassen und für die Volksbanken, vor allen Dingen ja dann Ende November. Es trifft vor allen Dingen halt die Banken bis zu einer Bilanzsumme von 5 Milliarden. Es gibt da noch weitere Einstufungen, aber ich glaube, so für die grobe Abschätzung, also für die Institute von 0 bis 5 Milliarden, die auch nicht risikobehaftet sind, also keinen großen Eigenanteil haben und noch weitere Kriterien, die können von diesen Erleichterungen profitieren und prüfen, ob sie die in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Ist ja auch eine Option, ist also auch keine Verpflichtung, aber zumindest mal jetzt die Chance, das eine oder andere als Erleichterung dann in der Praxis dann umzusetzen.
Ja, und warum kam es denn dazu, dass es für bestimmte Institute, also für die Kleinen jetzt Erleichterungen gibt? Eigentlich hat man über die letzten Jahre ja eher die Tendenz feststellen dürfen, dass die Regulatorikanforderungen zugenommen haben.
Genau, also es ist schon eine lange Historie der Diskussion, sowohl auf der aufsichtlichen Seite als auch bei den Instituten. Ich möchte nur daran erinnern, dass ja schon 2017 selbst die Bundesbank ja mal diesen Bereich Small Banking Box auf den Weg gebracht hatte. Allerdings nur als, ich sag mal, Gedankenspiel, noch ohne konkrete Erleichterungen. Letztendlich ist das, was jetzt rauskommt, eigentlich gar nichts Neues, sondern aus Sicht der Aufsicht nur eine Klarstellung. Also aus den Mindestanforderungen an das Risikomanagement, MRIS, wenn man da vorne reinschaut, wird ja immer wieder erwähnt, auch die Proportionalität oder auch die doppelte Proportionalität an die Institute. Und aus Sicht der BaFin hätte man diese Erleichterungen, die jetzt sozusagen explizit einmal aufgeschrieben worden sind, immer schon anwenden können. Aber da ja scheinbar da also Unsicherheit bestand in der Praxis, aber wohl auch auf der Prüfungsseite hat man sie jetzt noch einmal explizit niedergeschrieben. Aber eigentlich, wenn man es genau liest, sind sie nicht neu, sondern hätten schon in den letzten Jahren auch immer in Anspruch genommen werden können.
Ja, Christian, vielleicht mal eine Frage in deine Richtung. Welche konkreten Erleichterungen gibt es? Könnt ihr einmal einen kurzen Überblick geben und dann schauen wir tiefer in 2, 3 ausgewählte Erleichterungen hinein?
Ja, gerne. Es sind insgesamt 9 Bereiche, wo die Aufsicht sehr konkret Dinge aufgeschrieben hat, wo Erleichterungen für die Institute möglich sind. Das ist vor allem im Bereich Risikomanagement der Fall, aber auch in anderen Themen wie dem Beauftragtenwesen, im Bereich Auslagerungsmanagement, wo wir in den letzten Jahren, wie du eben schon richtig gesagt hast, eher Verschärfungen wahrgenommen haben. Hier haben wir jetzt auch konkrete Erleichterungen. Im Kreditgeschäft kleinere Erleichterungen und auch im Bereich der Sanierungsindikatoren. Insofern bunter Blumenstrauß und ja insgesamt, wie gesagt, 9 Bereiche, wo man wirklich Erleichterungen feststellen kann. Insofern können sich die Banken daran wirklich gut orientieren.
Ja, lass uns doch mal in einen dieser Bereiche oder nachher mehrere auch genauer reinschauen und mal mit dem Kreditbereich starten. Was gibt es dort für Erleichterungen?
Ja, sehr gerne. Genau, der Kreditbereich hat ja in den letzten Jahren auch verschärfte Anforderungen mit sich gebracht, insbesondere durch die Kombination von MRIS-Regelungen und dem Thema EBA-Leitlinien, also den auch europäischen Aufsichtsvorgaben, die jetzt auch zumindest teilweise umgesetzt werden müssen durch eine Verweistechnik in den MRIS. Da haben wir ja vor kurzem nochmal drüber gesprochen. Da ist es aber auch ganz wichtig, dass man jetzt schaut, wie ist es denn mit den Erleichterungen für deutsche Institute, weil die EBA-Leitlinien sind ja entsprechend für die europäischen Institute relevant und die sind meistens halt deutlich größer als die deutschen Institute. Und da war insbesondere das Thema in Bezug auf Kredit die Frage, gibt es noch die Risikorelevanz? Risikorelevanz unterscheidet so ein bisschen das Kreditportfolio in eben risikorelevante und nicht risikorelevante Kreditnehmer. Und da kann man wirklich Erleichterungen bei den nicht risikorelevanten Kreditnehmern bezüglich der Kreditvergabe, aber auch die Überwachung feststellen. Und hier, das war eines der wesentlichen Punkte der Erleichterung, also keine konkrete Erleichterung, dass man sagt, okay, ab jetzt ist weniger zu tun, aber nochmal eine wichtige Klarstellung, dass die Risikorelevanz auch weiter möglich ist bei der Anwendung der EBA-Leitlinien. Insofern ist das ein gutes Zeichen im Sinne von zukünftig, egal welche Vorgaben, also deutsche Vorgaben oder europäische Vorgaben erfüllt werden müssen, die Erleichterung im Kreditgeschäft bezüglich Risikorelevanz gibt es weiter. Insofern, das noch keine wirkliche konkrete Erleichterung im Doing, aber was möglicherweise dann schon eine Erleichterung sein dürfte, ist beim Thema Marktschwankungskonzept, also ist bezogen auf die Überprüfung von Immobilienrisiken. Hier ist es so, dass im Bereich der Immobiliensicherheiten regelmäßig Überprüfungen stattfinden müssen, um die Werthaltigkeit weiter festzustellen. Hierfür sind bei einzelnen Sicherheiten regelmäßige Überprüfungen notwendig, aber was umso wichtiger ist, ist auf Portfolioebene eben geschaut wird, wie hat sich der Immobilienmarkt entwickelt, hat sich hier möglicherweise auf Portfolioebene eine Reduzierung des Marktpreises ergeben. Hierzu müssen die Institute eben ein sogenanntes Marktschwankungskonzept durchführen, um jährlich zu überprüfen, ob sich die Immobiliensicherheiten oder der insgesamt auch der Immobilienmarkt verändert hat und müssen entsprechend dann auch die Immobilienpreisentwicklung auf dem Schirm haben. Dieses jährliche Marktschwankungskonzept kann nun grundsätzlich darauf verzichtet werden, wenn entsprechend eigene Transaktionen, also eigene Untersuchungen, eigene Indikatoren, wie es in der Region aussieht, durchgeführt worden und so entsprechend schon ein guter Einblick gewonnen werden kann. Insofern konkrete Erleichterung, dass das Marktschwankungskonzept möglicherweise nicht vollständig umgesetzt werden muss.
Genau, eine weitere Erleichterung, hatte ich aus dem Vorgespräch gehört, gibt es im Kontext Stresstesting. Wie sieht's denn da aus?
Genau, Stresstests werden regelmäßig im Rahmen der Risikotragfähigkeitsberechnung durchgeführt und führen eben zu einem hohen Aufwand bei der Berechnung, aber auch vor allem bei der Analyse der Ergebnisse. Hier ist es nun so, dass bei den Instituten die Anzahl und auch die Komplexität der Stresstests reduziert werden kann. Also es muss nicht das gesamte Stresstestprogramm zukünftig quartalsweise neu berechnet werden. Es kann möglicherweise auf die Vorjahres- oder Vormonatsergebnisse referenziert werden und die entsprechenden Stresstests können rollierend eben aktualisiert werden. Hier haben wir nochmal eine Unterscheidung zu kleinen und sehr kleinen Instituten. Geht so ein bisschen auf den sogenannten ICAP-Leitfaden, wo der Risikotragfähigkeit nochmal unterteilt wird in Institute unterhalb von 1 Milliarde Euro. Hier gibt es weitere Erleichterungen, zum Beispiel brauchen Sie nur einen risikoartenübergreifenden Stresstest je Risikoart machen und Sie müssen auch die risikoartenübergreifenden Stresstests deutlich weniger begründen, deutlich weniger zuschneiden, wie es die größeren Banken tun. Auch die inversen Stresstests müssen für diese Institute überhaupt nicht mehr durchgeführt werden, was auch nochmal eine zusätzliche Erleichterung ist. Da gibt es noch weitere Erleichterungen, die sehr ins Detail gehen, aber insgesamt ist das die richtige Richtung, weil Stresstestergebnisse in der Regel gar nicht zu so einer großen Aussage geführt haben, dass man entsprechend hieran Steuerungsmaßnahmen festmachen konnte.
Ja, dann haben wir noch einen dritten Bereich, wo es auch Vereinfachungen gibt, das Berichtswesen. Ulf, was gibt es da für Erleichterungen?
Genau. Ich würde vielleicht nochmal die anderen Bereiche kurz zusammenfassen. Ich würde mal so drei Cluster sehen, die man bilden kann aus dem Schreiben. Also einmal Erleichterungen, die eigentlich schon längst Praxis sind. Also ich würde hier mal nennen, so das Beauftragtenwesen oder auch die Auslagerung. Also das ist das, was eigentlich heute schon immer auch vorzufinden wird. Da wird es auch keine so großen Änderungen mehr geben. Wir haben dann den zweiten Bereich, die echten Erleichterungen, die auch gerade Christian ansprach, gerade im Bereich Stresstest, im Bereich Marktschwankungskonzept, wo man auch wirklich dann halt die Prozesse vereinfachen kann. Und der dritte Bereich, da fällt auch das Berichtswesen jetzt mit rein. Ich habe es sogar genannt, die fraglichen Bereiche. Also man kann jetzt beim Berichtswesen auf eine, ein Bericht muss ja immer, also ein Gesamtrisikobericht vierteljährlich abgegeben werden. Und in stabilen Bereichen darf man dann auf eine Aktualisierung verzichten. Explizit ausgenommen, es ist das Adressrisiko und das Liquiditätsrisiko. Ich glaube, nachvollziehbar einmal das Hauptrisiko in den Häusern und natürlich das Liquiditätsrisiko auch unter Umständen stark schwankend. Angeführt als Möglichkeit ist zum Beispiel das Anlagebuch, also die eigenen Wertpapiere. Hier wäre schon mal zu hinterfragen bei Zinsänderungen, ob das nicht doch auch dann sinnvoll ist, das zu aktualisieren. Und auch dann Hinweise auf die Strategie und die Kapitalplanung dürfen außen vor gelassen werden. Wermutstropfen, man muss dann aber mindestens einen weiteren Puffer von 2% auch dann halt dann aufnehmen. Also auch das muss man sich erstmal leisten können. Also hier bin ich der Meinung, sind die Voraussetzungen unter Umständen schwierig zu erreichen und auch die Frage natürlich hier, eher aus einer betriebswirtschaftlichen Brille heraus. Ist es sinnvoll, diese Erleichterung in Anspruch zu nehmen oder will ich nicht aktuelle Steuerungsinformationen haben, die dann natürlich dann halt auch wirklich auch mal wichtig sind für mein Handeln? Ähnlich ist es als zweites Beispiel für diesen Bereich der fraglichen, der Risikoinventur. Gibt es auch, ja, sind wir an den Randbereichen Erleichterungen, macht man nur einmal pro Jahr. Auch hier wäre ich jetzt eher dann ein Freund davon, lieber ein vollständiges Bild zu haben, als dann dort dann die einmal nur pro Jahr auftretende Erleichterungen zu nehmen. Also insofern muss auch jedes Haus selbst für sich halt überlegen, wie gehe ich mit diesen möglichen Erleichterungen um. Ich sprach es ja an, optional. Und diese drei Cluster würde ich halt bilden. Gelebte Praxis, wirkliche Erleichterungen und kritisch zu hinterfragen, ob dann wirklich ein echter Nutzen ist, auch aus einer Steuerungssicht heraus.
Genau, jetzt haben wir von vielen Erleichterungen gesprochen. Ab wann gelten die denn?
Ich hatte es ja angedeutet, aus Sicht der Aufsicht ist es ja eigentlich nur eine Klarstellung. Deswegen, sie galten eigentlich schon immer, kann man sagen. Also sie gelten damit auch jetzt schon auch sofort. Interessant ist aber nochmal der letzte Satz, der mit drin steht. Ich würde ihn noch kurz vorlesen, da steht nämlich drin: Soweit Sachverhalte in Prüfungen noch abweichend zu den Vorgaben dieser Aufsichtsmitteilung gewürdigt würden, sind sie entsprechend nicht mehr als Mängel zu bewerten. Zeigt also auch, selbst die Aufsicht, selbst die Prüfer haben diese Erleichterung noch nicht immer als schon gegeben hat angesehen, sondern es wurde deswegen auch immer explizit halt dann aufgenommen. Insofern gelten sie quasi jetzt ab Veröffentlichung, wenn man es ganz genau nimmt, halt schon immer. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, der auch mal ist, jetzt mit den Erleichterungen muss man auch mal schauen, wir sprechen da von kleineren Instituten, oftmals ja Volksbanken, Sparkassen, die halt in Verbünden oftmals drin sind. Das heißt also, ich habe dann zentrale Dienstleister für fachliche Fragen, für IT-Umsetzungen. Da sehen wir gar keine Erleichterungen, weil sobald ich ja größere Häuser habe, die das nicht in Anspruch nehmen können, muss ich das volle Angebot ja auch dann sicherstellen. Das heißt also, bei diesen Dienstleistern wird die Erleichterung also nicht zum Tragen kommen. Im Gegenteil, sie müssen vielleicht Schalter einbauen, nicht, also klein nutzen nicht alles, groß nutzen alles. Also hier ist eher das Gegenteil dann dort auch zu sehen. Also da ist es wirklich nur maximal auf der Institutsebene dann als Erleichterung einzuwerten.
Ulf, jetzt hast du es ja sozusagen schon ein Stück weit relativiert und hast auch gerade schon gesagt, dass in Teilen die Erleichterungen optional sind. Vielleicht nochmal so übergreifend die Frage, welche Auswirkungen seht ihr denn durch die Erleichterung? Ist das jetzt der große Wurf?
Nein, das würde ich sagen, ist ja aktuell noch nicht. Das ist ein guter erster Schritt und ein Schritt in die richtige Richtung auch. Man hat jetzt gesehen, es ist sehr detailliert. Wir gehen teilweise sehr tief in die einzelnen Prozesse. Ulf hat es eben im Bereich Berichtswesen spezifiziert, gehen wir rein. Es ist aber noch nicht so, dass wir wirklich irgendwie von großen Erleichterungen sprechen, die man auch kapazitätsmäßig in den Banken bemerkt. Aber es ist halt ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um zu sehen, okay, was kann denn da zukünftig nochmal raus werden? Auch in dieser Aufsichtsmeldung steht, dass die genau schauen werden, dass die Aufsicht genau prüfen wird, wie sich die Erleichterungen auf die Banken auswirken und wie das auch zukünftig möglicherweise dann Berücksichtigung findet. Also insofern erster Schritt, der in die richtige Richtung geht. Aber Ulf hat es eben angedeutet, ja, man wird da schauen, ist es denn wirklich auch bei einzelnen Themen eine Erleichterung oder führt es eher zu Mehraufwand bei den Verbundunternehmen? Und man muss eben auch noch schauen, was wollen denn überhaupt die Entscheidungsträger? Also was will ein Vorstand im Berichtswesen lesen? Was will ein Aufsichtsrat, ein Verwaltungsrat dort entsprechend auch an Inhalten haben? Da kann es eben sein, dass so das Gefühl, der Risikoappetit einfach etwas größer ist und dass die Erleichterung vielleicht auch gar nicht gewollt werden. Das muss man auch nochmal berücksichtigen und wir werden es auch intensiv beobachten, was im Bereich von Prüfungen da jetzt relevant ist, weil auch da haben wir bislang nicht festgestellt, dass es ein Proportionalitätsprinzip dort gibt, sondern dass ja auch die Prüfer immer unabhängig der Bankgröße die Anforderungen sehen wollen. Insofern schauen wir mal, was sich da in diese Richtung ergibt.
Da noch ein zweiter Gedanke, den wir eben schon mit den Verbundpartnern ja so dann auch so drin hatten, ist ja die Frage auch, Erleichterung ist ja immer dann sinnvoll, wenn ich eher manuelle Tätigkeiten habe, wenn ich also sehr komplexe oder sehr aufwendige Prozesse habe. Heißt natürlich umgekehrt, je automatisierter Verfahren sind, anzuwenden sind, Daten bereitstellen, Datenqualität dort ist, umso einfacher kann ich natürlich auch dann solche Dinge dann hinterher anwenden. Spaß eben an dem Bereich Berichtswesen. Wir können auch das Beispiel Stresstest halt dann dort anwerfen. Wenn natürlich Verfahren da sind, die das halt sehr, sehr erleichtern, ist ja auch die Einsparungsmöglichkeit dann dort nur verhältnismäßig geringer. Und die Frage, die wir schon angesprochen hatten, macht es aus einer betriebswirtschaftlichen Steuerung auch dann wirklich Sinn dann dort? Wenn ich natürlich halt sehr aufwendige Verfahren habe, ganz viel Datenqualitätsmängel habe, die ich dann manuell dann sind natürlich jegliche Erleichterungen immer herzlich willkommen. Aber natürlich ist der Schritt ja auch bei den Verbundpartnern eher dahin, das zu automatisieren, zu standardisieren. Und dann muss man sich wirklich kritisch fragen, ist dann noch das Delta, was ich jetzt wirklich erspare, Wert dessen, was ich dann sozusagen nicht bekomme an Informationen für meinen Steuerungskreislauf.
Ich würde gerne noch einmal abschließend ergänzen auf deine Frage, ob das der große Wurf jetzt ist. Wir haben eben schon mal kurz diskutiert, dass es neue europäische Vorgaben gibt, die umgesetzt werden müssen ins deutsche Recht. Und auch der generelle Wegfall der MA-Risk ist immer mal wieder eine Diskussion, weil jetzt entsprechend immer auf die EBA-Leitlinien verwiesen wird und gar nicht mehr alles in EBA-Risk reingeschrieben wird. Aus meiner Sicht ist das jetzt ein gutes Zeichen im Sinne von, wir als deutsche Aufsicht wollen weiter die Regelung für unsere individuellen Bankenlandschaften umsetzen. Insofern ist das für mich ein gutes Zeichen, dass es weiter die Erleichterung, die es für Deutschland, für die deutschen Institute gibt, weil es ja wirklich schon von der Struktur deutlich anders ist in europäischen Ländern, wo es deutlich größere Banken gibt. Insofern, glaube ich, ist das ein guter, richtiger Schritt.
Ja, vielen Dank. Ich fand, glaube ich, auch gerade nochmal den Hinweis von Ulf ganz interessant, jetzt nochmal auch als Haus individuell zu schauen, welchen Sinn ergibt es überhaupt, von dieser Erleichterung Nutzen zu ziehen. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, den Ulf gerade meinte mit der Optionalität. Ne? So ein bisschen Schritt nach vorne, jetzt sind die Erleichterungen da, wie soll ich damit umgehen? Fand ich den Hinweis auch nochmal ganz sinnvoll, das nicht einfach so hinzunehmen direkt, sondern genau zu diskutieren, zu untersuchen, ob wir diese Erleichterung wirklich ziehen wollen. Vielleicht abschließend nochmal ein Ausblick nach vorne. Erwartet ihr denn weitere Konkretisierungen zum Proportionalitätsprinzip? Also ähnlich jetzt sozusagen dieser Auslegung der Aufsicht, die jetzt im November kam.
Na, Spaß ja an, es kam ein bisschen überraschend, aber es ist ja Weihnachtszeit, deswegen vielleicht dann auch dann so ein bisschen als Geschenk unterm Baum. Aber konkret zu antworten, die Aufsicht spricht selber halt in ihrem Schreiben von einem ersten Schritt. Also damit würde man ja dann Schritt 2, 3 und X dann erwarten. Also dafür würden wir ganz klar mal Ja sagen. Was wann kommt, ist natürlich halt nicht transparent. Ich glaube, man muss auch nochmal eine Ausführung aus dem Schreiben nochmal auch sich vor Augen führen. Das sagte auch eben Christian schon. Sie haben explizit an zwei Stellen sozusagen von den EBA-Vorgaben abgewichen und eine deutsche Umsetzung daraus gemacht, eine deutsche Vorgabe. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass man hier noch einmal klarstellt, dass die Aufsicht hier wirklich dann im Sinne der deutschen Institute agiert, auch eigenständig das Ganze noch einmal festnimmt. Und das wären auch dann die Schritte 2, 3 und X, die ich gerade ansprach, wo man sicherlich auch da nochmal halt schaut, genau, was sind die speziellen Strukturen mit unserem Drei-Säulen-Prinzip, mit auch dann, nennt es auch mal hier noch einmal, auch speziellen Institutionen, die man gar nicht kennt in Europa, Schlagwort Bausparkassen, die gibt es nur in Deutschland und Österreich vor allen Dingen. Und das ist natürlich die Riesenchance dann, wenn man jetzt dort noch mehr auf diese Konstrukte, auf diese speziellen Verbünde und dann auch dann Geschäftsmodelle eingeht, wäre schön.
Die BaFin hat auch angedeutet, dass das entsprechend in den MA-Risk einzufinden wird. Wir sind mal sehr gespannt, wann es die nächste MA-Risk-Novelle geht. 8. Novelle ist ja gerade in der Umsetzung. Die 9. steht schon in den Startlöchern. Insofern schauen wir sehr gebannt aufs nächste Jahr 2025. Ja, ob wir da auch neue Erleichterungen in den MA-Risk sehen werden.
Ja, und dann sicherlich wieder mit euch beiden hier im Podcast zu der 9. MA-Risk-Novelle. Ich würde mich freuen. Gut, ich glaube, wir sind soweit durch. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die spannenden Einblicke zu diesem Thema. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir danken auch. Und wer es noch gerne nachlesen möchte, Banking Hub Artikel dazu gibt es auch. Dann kann man es noch einmal nicht nur anhören, sondern auch einmal durchlesen.
Ja, vielleicht nochmal an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unsere letzte Folge in diesem Jahr. Das gesamte Podcast-Team von Sound of Finance wünscht euch eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vor allem möchten wir uns für eure Treue und euer Interesse an unserem Podcast bedanken. Wir freuen uns bereits auf viele spannende Themen in 2025. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.